Hallo, ich bin Emmy. Ihr hört von Anfang an dabei den Podcast von Babelli für junge Eltern und die, die es bald werden. Ich hatte das Glück, 3 Kinder zu bekommen und war danach nach jeder Geburt immer die glücklichste Mama auf der Welt und bin voller Vorfreude in das erste Babyjahr gestartet. Doch dass das nicht nur Happy Family Time ist, das kennen wahrscheinlich alle Eltern, denn wir stehen immer wieder vor neuen Herausforderungen. Seien es die anfänglichen Bauchschmerzen, die ersten kleinen Zähnchen oder auch der Schlafmangel, den wohl jeder von uns kennt. Und deshalb freue ich mich sehr, heute mit meiner lieben Kollegin und Hebamme Emily Hoppe über die 5 größten Herausforderungen im ersten Babyjahr zu sprechen. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Zuhören.
Ein ganz kurzer Einstieg in ein etwas ernsteres, aber ein unglaublich wichtiges Thema. Habt ihr euch eigentlich schon mal Gedanken darüber gemacht, was ihr tun müsst, wenn im Haushalt mit eurem Baby oder Kleinkind ein Unfall passiert? Ja, wenn es soweit ist, dann sitzen Schock und Überforderung erstmal tief. Und hinzu kommt, dass viele Eltern gar nicht wissen, wie sie richtig reagieren können und sollten. Und gerade das Thema Verschlucken ist ja im ersten Babyjahr ein extrem großes Thema. Hättet ihr zum Beispiel gewusst, dass 10% aller Todesfälle bei Notfällen hätten verhindert werden können, wenn rechtzeitig die richtige erste Hilfe geleistet worden wäre? Das ist eine ziemlich hohe Prozentzahl. Wir von Babelli empfehlen deshalb allen Eltern die Teilnahme an einem Erste-Hilfe-Kurs, der auf Babys und Kinder spezialisiert ist. Und einen solchen Kurs bieten wir bei Babelli als Online-Videokurs an. Ihr könnt unseren Kurs gemeinsam absolvieren, wo und wann es für euch passt, und ihr lernt in diesem Kurs wirklich alles, was in Bezug auf die Erste Hilfe am Baby und Kind wichtig zu wissen ist. Unser Kurs wurde von 2 Kinderärzten erstellt, die sicherstellen, dass das vermittelte Wissen an euch vor allem korrekt, konkret und auch aktuell ist. Wenn ihr euch also bestmöglich auf Haushaltsunfälle des Babys oder Kleinkinds vorbereiten wollt, seid ihr hier genau richtig. Mit unserem Gutscheincode PODCAST30 bekommt ihr ganze 30 Euro Rabatt auf den Kurs. Ihr könnt den Gutschein entweder in der Babelli-App oder auch unter kurse.babelli.de direkt einlösen. Ihr findet den Gutscheincode und den Link zum Kurs auch nochmal in den Shownotes zur heutigen Podcast-Folge. Ja, und ich danke euch für die Aufmerksamkeit für dieses so wichtige Thema und wünsche euch jetzt weiterhin ganz viel Freude beim Anhören der heutigen Podcast-Folge.
Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Anfang an dabei. Heute sprechen wir mal über die größten Herausforderungen im ersten Babyjahr, denn das sind einige, die uns da erwarten, aber natürlich nicht nur Herausforderungen, sondern auch einfach ganz viel Positives, was uns mit dem Baby widerfährt. Und deshalb freue ich mich wieder sehr, mit meiner lieben Kollegin und Hebamme Emily Hoppe zu sprechen. Hallo Emily.
Hallo Emmy. Ja, schön, dass wir das Thema heute angehen.
Du betreust ja auch ganz viele Familien und da bekommst du natürlich auch immer ganz viel die Sorgen mit oder die Herausforderungen. Und deswegen wollen wir heute mal genau darüber sprechen. Und da es einfach schier unendlich viele Herausforderungen zu meistern gibt, haben wir uns einfach auf 5 geeinigt, die wir heute mal besprechen werden. Und ich würde gleich mal anfangen mit dem Thema Schreien. Denn wenn das Baby zur Welt kommt, dann ist es ja oft so, dass sie erstmal, also nicht alle Babys, aber einige Babys viel schreien. Und das ist was, womit wir lernen müssen, erstmal auch umzugehen, weil das ist natürlich, hatten wir vorher noch nicht vor unserem Baby und dann kommt das Baby und schreit vielleicht ganz viel. Und da ist unser Nervenkostüm natürlich ziemlich strapaziert am Anfang. Was ja. Gibst du denn da für Hinweise mit dem Schreien, wenn du deine Familien besuchst?
Also genau, wenn das Baby sehr viel weint oder sich halt auch mitteilt, weil es ja nur das Weinen oder das Schreien so als Kommunikationsmöglichkeit hat, da muss man immer gucken, liegt's erstmal an irgendwas von der Geburt noch, muss es noch irgendwas verarbeiten. Es ist manchmal ganz spannend, dass wenn ich dann die Familien frage, okay, zu welcher Uhrzeit weint's denn immer? Und dann passt es zum Beispiel auch jetzt, wenn es ein paar Tage erst nach der Geburt war, wirklich immer zu dem Zeitpunkt, wo auch wirklich unter Geburt was los war. Auch wenn die zum Beispiel dann zu Hause sind, ne, die sich erstmal reinfinden müssen, dass dann doch irgendwas noch in den Babys arbeitet. Auch natürlich dieses, wenn man ein paar Tage auch auf der Wochenbettstation war, ne, dieses Gewusel, ständig kam jemand rein, vielleicht noch der Besuch von anderen und so. Also es sind ja so viele Eindrücke, die waren in ihrer muckligen Höhle, geschützt im Rahmen, haben zwar das so gedämpfte Geräusche mitbekommen im Bauch, aber die sind natürlich vieles, was wir hier in der Außenwelt dann quasi haben, natürlich noch nicht so gewöhnt. Und da ist der eine etwas sensibler als das andere Baby. Im Endeffekt eigentlich schlafen viele Babys auch in den ersten 24 Stunden und ersten Tagen auch noch relativ viel. Also so 16 bis 18 Stunden ist normal. Und dazwischen melden sie sich halt entweder, wenn sie Hunger haben, wenn ihnen irgendwas stört, wenn sie sozusagen noch was verarbeiten. Und da muss man erstmal immer so ein bisschen den Druck rausnehmen. Wenn man weiß, dass aus medizinischer Sicht oder aus organischen Gründen kein Grund da ist, dass das Baby deswegen weint, dann hat es manchmal einfach so ein bisschen mit der Entwicklung noch zu tun, ne? Dass die einfach noch ein bisschen mehr ankommen müssen. Da ist es ganz wichtig, dass sie ganz viel Ruhe, Geborgenheit, Schutz, Bonding und auch ganz viel Brust meistens, wenn es gut klappt mit dem Stillen, bekommen, dass sie sich durch das Saugen irgendwo beruhigen können. Und wenn aber ein Baby sehr häufig, also es gibt ja auch Schreibabys, also wenn die über eine gewisse Zeit, über 3 Stunden, über einen längeren Zeitraum, also auch von innerhalb von 3 Wochen, sehr, sehr viel weinen, dann muss man das natürlich nochmal anders in Blick nehmen. Aber wenn es jetzt klar anders einfach sozusagen das Ankommen ist, dann dürfen Babys auch weinen. Ne? Ich habe auch schon einmal gesagt bekommen, ja, das Baby hat dann grundlos geweint. Ja, also eigentlich grundlos gibt's nicht. Nee. Es ist meistens irgendwas. Ne? Und selbst wenn es nur das Dasein ist von den Eltern und dieses Aushalten, okay. Und ich merke es auch immer bei Paaren, die schon ein Kind hatten, die gehen ein bisschen gelassener schon an die Sache rein, weil die nicht mehr ganz so nervös dann werden, wenn das Baby weint, sondern wissen, ja, okay, das ist dann so. Babys kommunizieren so und da muss man rausfinden, was ist es jetzt, und manchmal hilft ein Mix aus allem und dann ist das Baby wieder ein bisschen ruhiger oder entspannter, ne?
Und manchmal ist es auch ganz simpel, manchmal ist es tatsächlich auch nur, in Anführungszeichen, die volle Windel, die das Baby stört. Und da muss man wirklich erstmal so ein bisschen rausfinden, was hat mein Baby jetzt, wie du das schon gesagt hast, und bis dahin wirklich ganz viel Sicherheit geben, Geborgenheit. Und du hast es gerade angesprochen, wenn medizinisch alles in Ordnung ist, dann geht die Phase auch relativ schnell, glaube ich, vorbei und die Babys kommen besser an, kommen in unserer Welt an, kommen zu Hause an und fühlen sich dann auch richtig wohl.
Und man lernt sie auch besser kennen und auch das Temperament spielt natürlich mit rein, ne? Also viele merken das auch immer schon, ah ja, das hat schon so ein Temperament auch im Bauch gehabt. Und das heißt ja nicht immer, dass das was Schlechtes ist, aber da kann man es einfach ein bisschen besser einordnen. Und dann lernt man sich kennen und weiß, sein Baby zu nehmen, wie es ist sozusagen.
Doch, das Schreien kann manchmal ziemlich anstrengend sein und wirklich an unseren Nerven zehren. Ich kenne das aus eigener Erfahrung, weil wir das Kiss-Syndrom hatten jetzt beim jüngsten Kind und ich habe manchmal wirklich gedacht, ich möchte ihn jetzt irgendwo ablegen und aus dieser Situation gehen, weil ich nicht mehr konnte. Das war wirklich stundenlanges Weinen und Schreien. Und er hat mir aber einfach kommuniziert, es ist irgendwas nicht in Ordnung. Und der Kinderarzt oder die Kinderärztin hat es Gott sei Dank rausgefunden und wir konnten das auch beheben. Und seitdem ging es ihm viel, viel besser, war ein ganz entspanntes Baby. Aber diese Situation mit dem Schreien, ich kenne das selber, ich wollte einfach nur noch raus. Und das war für mich am Anfang eine ganz große Herausforderung, weil wir müssen durch diese Situation durch. Es ist ein schutzbedürftiges, kleines Wesen da, welches uns einfach braucht. Und wir kommen nicht aus dieser Situation. Aber, liebe Zuhörenden, auch die Zeit geht vorbei und wenn wir aus dem Schreien jetzt heraus sind, vielleicht sprechen wir mal über die Bauchwehphase, denn genau auch diese ist so in den ersten 3-4 Monaten, kann ich mich noch daran erinnern, dann stellt sich ja der Darm noch um und da gibt es oft die Bauchwehphase. Wie kommen wir mit den Herausforderungen klar?
Es ist ein ganz guter Übergang, Emmy, weil diese KISS-Syndrom, also dieses, also so eine Kopfgelenkstörung, wenn das viele vielleicht auch noch nicht kennen, weil so oft wird das immer gar nicht diagnostiziert, weil oft wird es auf die Bauchweg-Problematik geschoben, dass ein Baby deswegen so viel weint und dass wirklich eine Fehlstellung des Kopfes vielleicht das Problem sein soll, wird immer nicht so ganz früh erkannt. Deswegen war das gut, dass das dein Arzt früh erkannt hat, damit man es dann auch behandeln kann. Also oft ist es ja auch, wenn ein Kind viel weint oder auch Bauchweh hat, dass man auch schnell mal zum Osteopathen schickt. Das ist auch oft ein gut gemeinter Rat von den Hebammen, dass man schaut, hat es irgendwelche Verspannungen, ist irgendwas im Bauchbereich, dass es einfach deswegen viel weint. Und Bauchweh ist halt einfach ja oft immer gleichgesetzt mit 3-Monats-Koliken. Das hängt ja immer an sehr vielen, ist ja umgangssprachlich, jede Generation kennt dieses Wort gefühlt, aber wenn das Baby weint, der ersten 3 Monate hat es Koliken. Koliken sind aber eigentlich krampfartige Bauchschmerzen. Also dann würde, also das, was die meisten Babys haben, so beginnend ab der 2. Lebenswoche, dann hat es meistens so 4. bis 6. Lebenswoche nochmal so eine Hochphase und dann flacht das immer mehr ab. Das ist wirklich wie so eine Kurve Richtung 8., 12. Woche wird es dann deutlich besser, also wenn sie Richtung 3., 4. Monat gehen, also manche gehen auch mal darüber hinaus, aber dann hat einfach der Darm, der eigentlich sozusagen keimfrei zur Geburt ist, mit so vielen Lactobacillen, mit den Keimen durch die Muttermilch, durch eventuell Pränahrung, so viel Kontakt aufgenommen und so eine Reife entwickelt, dass es dann nicht mehr so viele Probleme macht. Und da ist es halt auch, dass das eine Baby mehr damit zu tun hat oder vielleicht auch die Eltern gesagt bekommen haben von ihren Eltern, ja, du hattest auch Bauchschmerzen. Und dann wundert es einen vielleicht gar nicht so sehr, wenn das eigene Kind das dann auch hat. Und da muss man auch einfach gucken, was man macht, wenn wieder ausgeschlossen ist, dass es wenn irgendwas im Darmbereich nicht stimmt oder dass das sozusagen das Kind nicht ausscheiden kann oder so, ne? Also die medizinische Aspekt muss wieder dann betrachtet werden. Ist dahingehend alles okay? Wenn ja, dann muss man einfach schauen mit Bauchmassage. Dann gibt's natürlich noch so Tropfen, die man geben kann vorm Stillen oder nach dem Stillen, was so ein bisschen dieses blähende Gefühl nimmt. Also wenn das Kind nicht so gut abpupsen kann, dann hilft es sozusagen, so einen Wirkstoff mit Simvotecin zu nehmen. Den kriegen auch Erwachsene tatsächlich nach OPs, einfach um dieses Blähende, was ja dann oft manchmal mehr wehtut als alles andere, aber dass diese Luft rauskommt. Und das kann man hin und wieder mal am Tag machen, nicht zu oft, dass der Darm auch lernt, alleine natürlich so sich zu entladen sozusagen. Aber das kann man mal zur Unterstützung machen, wenn es ganz arg ist. Und meistens halt auch immer zu den Abendstunden. Also mein Sohn hat es auch ganz klasse, ich konnte die Uhr danach stellen. 17 Uhr ging's los. Und irgendwann, ich weiß gar nicht mehr, wann dieser Moment war. Irgendwann habe ich auf die Uhr geguckt und er war aber ruhig. Er hat sich dann irgendwann nicht mehr gemeldet. Ich glaube, da war er dann schon über 3 Monate und ich war so, wow, eigentlich war das immer diese Uhrzeit, die mich dann schon so, ha, gleich geht's wieder los. Und dann war auch Bauchmassage, die Tropfen. Vielleicht nochmal über eine Aufbaukur für den Darm, also so ein Bigaya-Tropfen empfehlen wir da immer. Die sind auch gut untersucht. Das kann man zum Beispiel auch machen, wenn ein Kind durch die Geburt oder die Frau unter der Geburt eine Antibiose bekommen hat, dass man dann auch sagt, okay, man kann dann im Wochenbett nochmal gucken, dass man für die Frau selbst, aber auch für das Baby quasi so ein Probiotikum anbietet, dass die Darmflora noch ein bisschen unterstützt wird, weil mit einem Antibiotikum natürlich auch immer die guten Keime genommen werden. Und da kann man einfach schauen, dass das so ein bisschen noch es entschärft sozusagen, dass man über diese 3 Monate gut durchkommt. Und das Baby natürlich eigentlich, wie man sie ihnen am liebsten nehmen. Also wenn ich verzweifelte Familien habe, die sagen, oh Emmy, es ist immer noch nicht besser. Jeden Abend immer das Gleiche, was sollen wir denn noch machen? Und dann heißt es einfach eigentlich nur durchhalten. Durchhalten, am liebsten wird man natürlich dem Baby diese unangenehmen Schmerzen nehmen wollen, vor allem wenn es wirklich deutlich ist nach dem Trinken, so eine halbe Stunde bis Stunde, zeigt sich das dann, dass sie sich so zusammenziehen, Fäuste machen und man richtig merkt, wie sie sich winden. Und dann kann man einfach versuchen, mit alternativen Hilfsmitteln das ein bisschen zu erleichtern.
Und es tut einem ja auch immer selber weh, wenn man sein Baby sieht, wie es sich da so quält. Und ich kann mich daran erinnern, ich bin ja aber so für natürliche Varianten zu haben, dass ich gut und gerne auf die Kümmelzäpfchen zurückgegriffen habe, die wirklich immer wie so ein kleines Wunderzäpfchen waren. Ich habe die jetzt auch nicht ständig gegeben, aber wenn ich gemerkt habe, oh, heute ist wieder ganz schlimm, dann gab es auch mal ein Kümmelzäpfchen und die haben immer Wunder geholfen. Also ich kann das gar nicht anders sagen. Und ich erinnere mich noch gut an eine Situation. Da war ich alleine zu Hause mit meiner ältesten Tochter. Da war die vielleicht so auch 3 Monate und die hat sich richtig gequält und geschrien. Und ich wusste aber in dem Moment überhaupt nicht, was los ist. Und dann war es irgendwann nachts um 2 und sie kam nicht zur Ruhe. Und ich wusste, ich war schon sehr verzweifelt. Ich wusste wirklich nicht mehr ein und aus. War ja auch allein mit dem Kind zu Hause. Und dann habe ich meine Mutter angerufen und dann hat sie gesagt, vielleicht hat sie einfach Bauchweh. Und dann war es wirklich so, dass ich die kleinen Beinchen genommen habe, diese Massagen gemacht habe, die Beine gedreht habe und dann pustete sie einen nach dem anderen raus. Und dann habe ich gedacht, ach, so einfach ist das manchmal. Also weil ich war schon sehr verzweifelt, ich war wirklich schon am Rande des Wahnsinns und konnte ihr dann aber helfen, Gott sei Dank. Und dann hat sie sich relativ schnell auch beruhigt. Und dann ist sie auch gut in den Schlaf gekommen. Aber da war ich wirklich, in dem Moment war ich ganz schön verzweifelt, weil ich nicht wusste, was sie hatte.
Ich sag auch immer gerne Pupsgymnastik dazu.
Ja, genau,
wenn du die Pupsgymnastik. Das mit den bisschen Fahrradfahren quasi mit den Beinchen, das so ein bisschen, also alles, was so Gegendruck erzeugt, dass es denen hilft. Oder manche nutzen ja auch gerne den Fliegergriff oder so, dass man da nur nicht zu lange und dann einfach mit ein bisschen Fenchelöl zum Beispiel auch Kümmelöl den Bauch massieren im Uhrzeigersinn.
Oder Wärme. So. Wärme kann man auch
genau,
machen.
Genau, das
wärmt
auch
ganz
gleich.
Gut. Ja,
genau. Und die Kümmelzäpfchen, die du jetzt gemeint hast, genau, die sind auch immer noch so ein kleiner Joker, wenn es gar nicht geht. Vor allem, wenn sie auch mal vielleicht längere Zeit gar keinen Stuhlgang lassen. So nach 4 Wochen ist es ja auch normal, dass zum Beispiel Dillkinder auch mal bis zu 10 Tage keinen Stuhlgang haben können. Dann ist man halt, am Anfang ist man so getriggert, okay, es muss mindestens 2 bis 3 Mal Stuhlgang haben und dann noch 5 bis 6 nasse Windeln und hier und da. Und dann ist es so, nö, du kann auch mal eine Woche sein, dass da nichts kommt. Aber wenn die gut drauf sind, wenn die sonst gut trinken und Pipi machen und so, dann entladen die sich dann halt einfach einmal komplett.
Ja, Wahnsinn. Aber, was unser Körper alles so kann, ich bin da immer wieder ganz begeistert. Ich würde jetzt weitergehen in die nächste Phase oder auch die nächste Herausforderung. Das ist auf meiner Liste, sind das nämlich die Zähne. Wenn das Kind die ersten Zähne bekommt, und das ist ja ganz unterschiedlich. Der eine bekommt schon mit 4 Monaten seinen ersten Zahn, andere werden sogar schon mit einem Zahn geboren, gibt es auch. Mhm. Das ist eher selten, aber es gibt es. Und manche bekommen vielleicht erst mit 8 Monaten ihre Zähne. Und das hängt natürlich dann auch immer ganz viel zusammen mit verstärkten Speichelfluss, mit Unruhe und Anhänglichkeit. Und ich hatte das gerade vor, also der Kleine wird jetzt 1 und ich hatte das gerade so vor 5 Monaten ungefähr, da war der plötzlich total unruhig und anhänglich und hing an meinem Rockzipfel im wahrsten Sinne des Wortes. Ich konnte ihn nicht absetzen. Und dann habe ich gedacht, ich muss jetzt mal, weiß ich nicht, den Haushalt machen oder was kochen. Oder ich wollte wenigstens irgendwie was Kurzes mal aufräumen. Es ging nichts in diesem Moment. Ich konnte ihn nicht absetzen. Der hat dann auch immer seinen Kopf an mich rangelegt und angeschmiegt. Und ich wusste nicht, was mit ihm los ist und habe gedacht, was ist denn heute mit ihm? Nein, es ging nicht. Also sobald ich versucht habe, ihn abzusetzen, gingen gleich wieder die Arme dann zu mir und gleich wieder hat er geweint und geschrien. Und da habe ich dann gedacht, okay, irgendwas ist. Und dann habe ich irgendwann mal im Mund geguckt und habe dann gesehen, es war alles rot geschwollen und die ersten Zähne kamen. Und dann kam auch nicht nur einer, kamen gleich 2 auf einmal und der war wirklich, also so unruhig, und das tat mir natürlich total leid. Und das ist für uns aber schon auch eine sehr herausfordernde Situation gewesen, weil du kommst halt einfach zu nichts. Und ich glaube, da müssen wir Eltern vielleicht auch lernen, das zu akzeptieren. Hey, so what? Dann ist das heute so, lass den Haushalt sein, dann mache ich es halt morgen oder übermorgen. Wen stört es? Es kommt ja jetzt hier kein König zu Besuch und ich habe keinen Staatsbesuch und von daher alles in Ordnung. Ja.
Total, vor allem, aber bringt es einen so ein bisschen immer aus seiner Routine raus, ne? Wenn gerade alles so weit gut
total
läuft und dann auf einmal, huch, entweder ist es dann der Zahn oder es ist die Nachwirkung von der Impfung oder es ist ein Entwicklungsschub mal wieder. Also das habe ich mich auch immer ertappt, dass ich dann immer auch sagen musste, okay, jetzt gut, dann jetzt alles absagen oder ein bisschen runterfahren, die Erwartung runterschrauben. Wie du schon sagst, man muss jetzt nicht, dann mache ich halt morgen das, den ganzen Kram, der ist jetzt nicht wichtig, sondern eher so, okay, jetzt für ihn da sein und ihn irgendwie da durchbringen und ist ja schön, dass es die Nähe in der Hinsicht dann einfach braucht. Ich meine, das habe ich ja auch immer, viele Familien von mir, die haben auch, dass sie sich Apps haben und oder Bücher geholt haben mit so Entwicklungsschüben und dann lesen sie da fleißig rein, aber wann kommt denn der erste Schub oder der erste Zahn oder, ne, und sind dann aber auch schon wieder so ein bisschen getriggert, so. Nicht jeder Sprung oder jeder kriegt gleich super früh einen Zahn und muss gleich die gleichen Sachen durchmachen wie das Kind von der Freundin oder von der Schwester oder so, sondern dass man dann eher gucken kann, wenn man merkt, die sind unruhig oder die brauchen einen auf einmal gerade wieder mehr, was könnte das jetzt sein, dass man dann vielleicht auch erst guckt. Könnte das jetzt Rätselslösung der Zahn sein? Könnte es jetzt der Schub sein? Ne, dass man dann eher immer guckt, weil man macht sich auch viel uschig dann schon im Vornherein. Und das versuche ich meinen Familien auch immer zu sagen. Guckt da gerne rein, wenn ihr gerade einfach nicht einordnen könnt, was gerade los ist. Es lief doch gerade so gut, hat doch gerade so gut geschlafen, wir hatten unseren Stillrhythmus und auf einmal ist irgendwie alles durcheinander. Dann sage ich immer, ja, dann hilft einem das, weil dann kann man auch so ein bisschen Check machen. Ah, okay, ja, stimmt. Baby guckt jetzt wieder mehr oder es dreht sich jetzt oder es versucht nach irgendwas zu greifen oder kommt jetzt ins Beikostalter und speichelt die ganze Zeit und nackt überall rum. Meine möchte gern Schwiegermama sagt auch immer, das juckt. Also wenn der Zahn kommt, es juckt so. Das Kind braucht irgendwas, wo es dran rumgatschen kann. Ich so, ja, genau, irgendwas Kühlendes, hole ich sofort. Ich hab's jetzt nicht immer gleich dabei, aber ja, hast du vollkommen recht. Und genau, das sage ich dann auch. Ich habe ja auch manchmal das Glück, dass ich meistens meine Familien auch noch mal zum dritten Monat ein Abschlussgespräch mache und dann aber noch mal zum Beikoststart sehe und wir dann auch das Thema Zähne und so auch immer noch mal durchgehen, was sie dann machen können. Es gibt natürlich pflanzliche Zahngels, es gibt diese Kautschuk-Beißringe, Kühlringe.
Und alles mein ultimativer Tipp.
Was ist deins?
Mein ultimativer Tipp ist die Veilchenwurzel. Die Veilchenwurzel. Ich war neulich im Drogeriemarkt und wollte sie holen und dann war so eine sehr junge Verkäuferin, dann hatte ich sie gefragt und dann hat sie mich irgendwie ganz fragend angeguckt und hatte gesagt, was soll das sein? Dann habe ich ihr das erklärt, das ist zum Zahn für die Babys und so und dann fragte sie ihren Kollegen. Und dann sagte der, die haben die leider nicht mehr, aber in der Apotheke gibt's sie auf jeden Fall. Manchmal müssen die auch vorbestellt werden, weil die wirklich gut laufen. So merke ich das hier im Umkreis. Ich habe jetzt tatsächlich schon 2 gekauft, weil die einfach irgendwann auch weich werden. Die lösen sich dann auch auf. Also der Kleinste hat die jetzt wirklich ganz intensiv genutzt und da wirklich sehr viel drauf rumgekaut und es hat ihm aber wirklich gut getan und geholfen. Und ich habe auch noch 2 Beißringe, die man so kühlen kann im Kühlschrank. Die habe ich allerdings immer in der Tupperdose, damit es nicht die Gerüche von den Lebensmitteln annimmt, weil ich glaube, das ist ein bisschen unangenehm. Deswegen habe ich die in der Tupperdose und dann holen die größeren Geschwister, holen dann manchmal, ich glaube, er kriegt einen Zahn und dann gehen die schon zum Kühlschrank und holen das Ding raus und versorgen ihn dann mit so einem kühlenden Beißring und das tut ihm eigentlich auch immer ganz gut. Und was ich auch immer mache, wenn ich merke, er bekommt wieder einen Zahn, dann gehe ich zum Kühlschrank und hole eine kalte Gurke raus, die im Kühlschrank ist und mache dann das in der Mitte, dieses Weiche raus, mache die Schale ab und gebe ihm davon ein Stück und das liebt er auch, darauf rumzunatschen.
Das ist auch super,
weil das schön kühlend ist. Es ist gleichzeitig hast du ein bisschen Wasser, welches du zu dir nehmen kannst und das hat einfach einen ganz guten Effekt. Aber was ich gerade so schön fand, ist, dass du gesagt hast, es ist alles so ein bisschen wie ein Rätsel bei dem Baby. Und so ist es ja auch tatsächlich. Es ist manchmal ein Rätsel. Und dafür haben wir aber euch tolle Hebammen, die uns immer noch mal mit Rat und Tat zur Seite stehen und dann auch so ein bisschen abchecken können, die Liste ein bisschen abhaken. Das ist es nicht, das ist es nicht. Dann könnte es noch das sein.
Ja, die Indizien sammeln. Richtige Detektivarbeit.
Ja, manchmal. Es ist manchmal wie Detektivarbeit. Genau. Ich bin Sherlock Holmes.
Ja. Also, das stimmt.
So, ich habe hier auf meiner Liste und wir haben natürlich auch die Community wieder gefragt und da habe ich auf meiner Liste auch noch stehen, ihr habt uns geschrieben, was eure größten Herausforderungen waren. Milchabpumpen wurde uns geschrieben, denn Milchabpumpen ist auch eine große Herausforderung, die wir meistern können und da könnt ihr Hebammen uns natürlich auch nochmal mit Rat und Tat zur Seite stehen. Was sind denn da so deine Tipps zum Milchabpumpen?
Also ich habe es auch gerade in meinen Betreuungen, dass sich die Motivation sehr in Grenzen hält, was das Abpumpen angeht, wenn es notwendig ist. Bei anderen läuft's super. die setzen die Pumpe an und es läuft nur so in die Flasche rein. Da ist es weniger das Problem. Die müssen eher aufpassen, dass sie nicht zu viel anregen. Also, dass sie zwischen den Stillmahlzeiten einfach pumpen, wenn es jetzt für, keine Ahnung, der Papa soll es mal geben am Abend oder sie hat einen Termin, will zum Rückbildungskurs, dass sie dann ein bisschen mit ein paar Tage Vorlauf einfach immer mal zwischen den Mahlzeiten, am besten tagsüber oder zum Mittag rum, weniger abends, weil abends ist die Milchmenge einfach in der Brust etwas weniger. Da braucht man sich dann nicht wundern, wenn dann einfach weniger rauskommt sozusagen. Und bei anderen Frauen merke ich immer wieder, dass sie das sehr unter Druck setzt. Dieses Pumpen, es ist was Mechanisches, es blockiert sozusagen einfach direkt, nur wenn sie schon daran denken oder wenn sie so in der Ecke stehen sehen. Und da muss man echt immer gucken, wie kann man sich vom Kopf her ein bisschen austricksen. Entweder wirklich während das Kind an der Brust ist, die andere Seite abpumpen oder wirklich das Baby, dass es einfach in der Nähe liegt, dass man es angucken kann, dass das löst so diese hormonelle Stimulation extrem aus, das unterschätzt man immer total, dass man sich denkt, ach Quatsch, das hat bestimmt gar keinen Einfluss. Und erst letztens hat es mir wieder eine von meinen Stillenden gespiegelt, dass sie meinte, nee, du, das war krass, das hat schon einen Unterschied gemacht. Ohne Baby habe ich 20, 30 Milliliter gepumpt und mit Baby daneben waren es auf einmal 60 bis 80 Milliliter. Und da kommt es natürlich noch auf eine gute, wichtige, richtige Pumpe an. Und dass man das Vakuum richtig einstellt und hier und da. Aber wenn man jetzt zum Beispiel eine ausgeliehen hat aus der Apotheke, hat man ja meistens den Ferrari unter den Pumpen. Und von daher ist das eigentlich weniger meistens das Problem. Und viele wissen auch immer nicht, dass es manchmal effektiver ist, erstens beidseitig zu pumpen, also gleichzeitig, dass das viel mehr hilft. Und dass es nicht unbedingt so viel bringt, wenn man 30 bis 40 Minuten eine Brust pumpt. Der Milchspendereflex wird mehrmals während einer Stillmahlzeit ausgelöst. Also sprich, macht es mehr Sinn, tatsächlich auch mal 5 Minuten zu pumpen, kurz 5 Minuten Pause, sich ein bisschen locker zu machen, ein bisschen schöne Musik zu hören, sein Baby anzugucken, dann wieder anzusetzen, 7 Minuten zu pumpen. Dann wird wieder der Milchspendereflex ausgelöst. Also, dass man dann insgesamt schon auf seine 15 bis 20 Minuten auf einer Brust gepumpt hat, aber dass man zum Beispiel auch gewechselt hat, ne? Wenn man jetzt nur eine Handmilchpumpe hat, nicht mit Doppelpumpset, dass man dann einfach zwischen den Brüsten wechselt, wenn man jetzt zum Beispiel beide abpumpen möchte, um dann auf die Menge zu kommen, die man vielleicht braucht für eine Mahlzeit, damit man einmal weg sein kann. Und dann kann man natürlich auch in Vorbereitung immer machen, dass man sich Wärme um die Brust legt. Es gibt ja diese 3-in-1 meistens, diese Kühlpads, und die man auch warm machen kann, die sich drumlegen. Das hilft auch sehr gut zum Anregen des Milchspendereflexes oder das vorher zu massieren. Also, dass man einfach so ein bisschen versucht, das so wie unangenehm es vielleicht manchmal empfunden wird, angenehm zu gestalten, damit einfach der Fluss einfach besser ist. Weil Stress und Adrenalin hemmt die Milchfluss und da kann man machen manchmal sich auf den Kopf stellen, was man will, und dann kommt da nichts raus und dann stresst man sich wieder wegen der Menge. Ja. Und dann kommst du aus diesem Teufelskreis nicht raus.
Nee, das war ganz wichtig, dass du das gerade nochmal gesagt hast, dass wir uns einfach beim Abpumpen ein bisschen entspannen. Und vielleicht kann man sich ja auch währenddessen schöne Musik oder einen Podcast auf die Ohren machen, ja, und dabei vielleicht an was Schönes denken oder einfach mit den Gedanken ein bisschen woanders sein.
Man kann auch sich so ein Bustier dazu holen, ne, extra für diese Einsätze. Oder man hat so ein Schlauchband vielleicht noch. Oder manche zerschneiden sich auch einen alten BH, sodass das passt, dass dieser Aufsatz, also wenn man jetzt wirklich häufiger pumpen muss, dass man auch die Hände währenddessen frei hat, dass man es vielleicht nicht halten muss, sondern dass man das einfach reinsteckt und dann dranhält. Oder es gibt natürlich jetzt auch viel mehr diese Pumpen to go, sage ich jetzt mal, die man wirklich sich einfach so im BH reinstecken kann und dann pumpen die. Und dann vielleicht, weil man dann abgelenkt ist, vielleicht, ich glaube, die sind einfach noch, also die sind schon ein paar Jahre auf dem Markt, aber es wäre mal interessant rauszuhören, die Frage habe ich auch letztens bekommen, ob die effektiver sind als die Pumpen, die man so zu Hause hat mit diesem riesen Motor, sage ich jetzt mal, und oder ob die weniger effektiv sind und da gar nicht so eine Pumpleistung gegeben sein kann, weil die so klein und kompakt sind. Das wäre mal interessant, rauszuhören.
Vielleicht weiß das ja jemand von unseren Zuhörenden und kann uns da vielleicht nochmal eine E-Mail zuschreiben. Das wäre nämlich ganz interessant zu wissen, auch wie das so abläuft. Und ich finde es auch wieder witzig, dass du das gesagt hast, dass man die BHs aufschneiden kann, sich das einfach reinsteckt. Aber ja, klar, dann hat man die Hände frei und kann vielleicht währenddessen vielleicht auch ein schönes Buch lesen. Oder was auch immer, einfach, dass man ein bisschen entspannt ist beim Abpumpen. Und wie Emily gerade schon gesagt hat, nicht alles auf einmal, lieber eine Pause zwischendurch machen.
Genau, ich hoffe, es hilft.
Das glaube ich auf jeden Fall. Jetzt würde ich zum letzten und vielleicht auch größten Punkt auf der heutigen Liste kommen, nämlich das ist bei mir der Schlafmangel. Und ich glaube, das kennen wirklich alle Eltern von Babys, wenn das Baby nachts wach wird. Und ich habe mich im Vorfeld auf die Sendung nochmal mit dem Schlafmangel etwas beschäftigt und herausgefunden, dass Schlafmangel, wenn man es längere Zeit hat, zu Benommenheit und Müdigkeit führt, ist ja klar, Reizbarkeit und Stimmungsschwankungen, Kopfschmerzen und Migräne tatsächlich auch, wenn man das permanent hat, und Konzentrations- und Leistungsschwäche. Und da muss ich kurz eine kleine Anekdote erzählen. Wir haben ja irgendwann umgestellt auf die Flaschennahrung, auf die Prämilch, und mein Partner ist nachts aufgestanden, wir haben das alles schon vorbereitet, also die Flaschen sind mit der Prämilch gefüllt, dann gibt es schon heißes Wasser und auch kaltes Wasser, was alles abgekocht ist und fix und fertig. Man muss es im Prinzip zusammenkippen und schütteln. Und er war so müde und hat es irgendwie nicht mehr mitbekommen. Dann hat er das heiße Wasser reingemacht, das kalte Wasser reingemacht und hat geschüttelt und hat aber den Deckel noch nicht drauf. Und da gab es ein riesen Chaos in der Küche, was natürlich auch nur mit so einem Nachtlicht beleuchtet war. Oh, und das sah aus, also es war ja wirklich eine Katastrophe in der Nacht, weil diese ganze Flasche in der ganzen Küche verteilt war.
Ach Gott.
Aber das passiert einfach, wenn man nicht ganz Herr seiner Sinne ist und unter Schlafmangel leidet. Und ich nenne die jungen Mütter, mich natürlich auch damals, ich nenne sie ja immer nur Mombi. Das ist die Mischung aus Mom und Zombie, weil man einfach so ein bisschen ferngesteuert durch die Gegend läuft und manchmal gar nicht so richtig da ist. Und das ist natürlich eine Herausforderung im ersten Jahr. Oder nicht nur im ersten Jahr, die geht ja dann auch weiter. Das heißt ja nicht, das Kind ist jetzt ein Jahr und schläft dann durch, sondern es geht ja einfach weiter. Und das ist eine Herausforderung oder auch eine Situation, die ist wirklich manchmal, ja, die muss man meistern. Und da muss man vielleicht auch einfach sagen, okay, irgendwo da ganz hinten, ich weiß noch nicht wann und ich weiß noch nicht, wie ich da hinkomme, aber ganz hinten ist Licht am Ende des Tunnels. Und da will ich irgendwann hin. Und was hast du denn so für Erfahrungen mit Schlafmangel und auch durch deine Eltern, die du betreust?
Also ja, Schlafmangel, also mit den Kopfschmerzen kann ich total bestätigen. Also wenn mir eine Frau dann im Wochenbett, ich sie frage, wie es ihr geht und sie sagt, sie hat Kopfschmerzen, dann ist meine erste Frage, wie schläfst du denn gerade so? Hast du die Möglichkeit, irgendwie tagsüber nochmal zu schlafen? Wie habt ihr euch das bisher so aufgeteilt? Ist jemand, der eh gerne früh aufsteht, oder wer ist die Nachteule und wer ist die Lerche? Und ich beobachte es echt bei den Familien ganz gut, die sich das so ein bisschen reinteilen und gar nicht so erwarten, dass jeder mal alles mitmachen muss zu zweit, sondern dass sie wirklich, der eine übernimmt bis zum den Abend sozusagen und bis 23 Uhr, und die Nacht ist klar, dass die Mama dann quasi stillen muss, und dann übernimmt aber dafür ab 6 Uhr, 7 Uhr morgens der Mann wieder, macht vielleicht auch in der Nacht nochmal eine Windel oder so, oder auch die Partnerin natürlich, und dass die irgendwie stimmig sind mit der Sache, oder aber auch, dass sie halt sich tagsüber so aufteilen, dass jeder mal nochmal schlafen kann, weil alles, was wir bisher genannt hatten mit dem Schlaf, mit dem Schreien, mit dem Bauen, alles, was uns so herausfordert auf Dauer, wie du schon sagst, führt erstmal zu dieser, also Konzentration lässt nach und wir machen irgendwas automatisiert, was uns gar nicht, woran wir uns gar nicht mehr erinnern teilweise. Wenn man dann fragt, welcher Tag ist heute, habe ich jetzt heute schon Vitamin D gegeben oder noch nicht oder so, ne? Aber auch, dass man diese Erschöpfungszustand und auch diese Geduld, wenn das Baby vielleicht einen sehr fordert, also gerade oder zu einer gewissen Zeit, dass jeder mal Pausen hat, um auch dieses Risiko von, man schüttelt ein Baby, das wollte ich auch nochmal mitgeben, natürlich wirklich vorzubeugen, weil das kriegt die so eine Aufklärungsbroschüre kriegt man immer vom Kinderarzt oder bei der U2, Babys bitte nicht schütteln, aber man ist ja doch überrascht, wie schnell man doch irgendwie an seine Grenze kommt.
Ja.
Und auch beim Schlaf ist das ganz, Schlafentzug ist es ja auch eine Foltermethode quasi. Und ich sag immer, ihr fühlt euch wie 3 Tage Festival, weil man ist so ein bisschen müde, man ist aber auch eigentlich glücklich und dann aber auch einfach fertig irgendwie, und ja, also bis man sich dann wieder so ein bisschen erholt hat, dauert's halt einfach. Und wenn man halt im Grunde zu zweit nur ist und wenig Unterstützungspotenzial, also Möglichkeiten auch einfach hat von Großeltern oder Freunden oder so, die vorbeikommen, ist man einfach zu zweit. Und das ist natürlich trotzdem kein Dorf, wie man immer so schön sagt, wie viele man braucht, um ein Kind sozusagen zu betreuen oder ja adäquat zu begleiten. Und deswegen ist so wichtig, dass jeder mal Pausen hat. Und mit den Wochen wird es aber meistens besser. Also ich finde immer, wenn sich dann die Paare eingespielt haben, so nach 4 bis 6 Wochen, wenn dann auch glücklicherweise bis dahin so noch die Partner mit oder die Partnerinnen mit zu Hause waren, dass, bevor sie dann wieder arbeiten gehen, dass die sich dann ganz gut reingefunden haben. Und das ist eigentlich vom Müdigkeitslevel her bei den meisten Frauen geht. Aber ich glaube, das sind die, die auch tagsüber gut schlafen können. Ich habe gerade eine, die sagt, ich kann einfach tagsüber nicht schlafen. Konnte ich noch nie. Und ich bin froh, dass sie nicht im Nachtdienst oder Schichtdienst arbeitet, wie ich früher. Weil da musst du tagsüber auch mal schlafen, weil sonst wirst du ja ganz mürbe. Und da versuche ich ja auch immer näher zu bringen, wie vielleicht eine Schlafmaske. Ich habe auch letztens gelesen, es gibt so Schlafmasken, die auch so mit Lavendelduft, also ne, was man alles so ein bisschen ausprobieren kann, hilft einem das irgendwie, vielleicht Lavendel aufs Kissen sprühen oder eine Meditation zum Einschlafen.
Das war gerade mein Gedanke, eine Meditation anmachen oder irgendwas, was einen zum Einschlafen bringt.
Ja, oder selbst wenn es nur zum Ruhen ist, so ein Powernap oder so, manchmal macht es ja schon einen himmelweiten Unterschied, ob du mal 30, 40 Minuten wirklich in Tiefschlaf warst und sich das für dich wie 2, 3 Stunden anfühlt, wenn man direkt nach der Geburt, ne, die Erwartung, das Baby, das Stillen, alles soll sofort auf Knopfdruck am besten klappen, aber man selber kommt gar nicht so richtig zum Aufholen. Da ist Schlaf wirklich sehr, sehr wichtig. Also, dass man sich gegenseitig irgendwie die Möglichkeit hat, da zu unterstützen. Und beim Wochenbettbesuch, wo ich letztens war, da war es auch schön, die hatte ihre Familie nochmal zu Besuch, die aus Süddeutschland kam. Und die haben sich um den Kleinen gekümmert und sie konnte eine Stunde sich hinlegen. Und ich fand das so schön, dass sie das so entspannt machen konnte. So, ne? Also, dass sie auch das abgeben konnte, weil manchmal ist man dann ja so, oh, schlechtes Gewissen dem Kind gegenüber, kann ich das jetzt wirklich wem Fremdes, was er jetzt vielleicht, wen er noch nicht so oft gesehen hat, wirklich übergeben. Aber ich glaube, wenn man merkt, okay, je besser ich mich um mich selbst kümmere, umso besser kann ich mich auch ums Kind kümmern, dann überwiegt das, ne? Und es ist ja auch, es gibt ja auch ganz viele Bücher Berichte sozusagen, dass man ja auch eine Bindung hat zu seinem Kind, auch wenn man sich gut um sich selbst kümmert, aber ohne gleich in irgendein Burnout zu fallen, ne? Also so ein Mama-Burnout oder Eltern-Burnout, ne? Dass beide völlig ausgebrannt und erschöpft sind und trotzdem irgendwie noch allem versuchen, gerecht zu werden, ne? Und dass man da auch irgendwie wieder gute Mittel und Wege für sich als Familie findet, wie man das alles gut unter einen Hut bringt, ne? Und auch proaktiv oftmals sagt, hey, willst du dich mal hinlegen? Weil ich glaube, auch als Mama ist man oft, ich schaff das schon, ich krieg das noch, ich kann noch durchhalten. Aber eigentlich kann man es nicht und man kann es aber vielleicht nicht so ausdrücken und nicht so kommunizieren. Oder ist da zu nett einfach? Manche sind einfach zu nett und manche sind direkt und sagen, nee, du, ich brauche jetzt 2 Stunden, hier bitte, hast das Kind, mach jetzt mal. Und andere sind einfach wirklich sehr lieb und opfern sich so ein bisschen sehr auf. Das kenne ich auch von mir selber. Und wenn man dann aber manchmal proaktiv so einen Vorschlag kriegt und denkt sich so, ach ja, kann ich das jetzt so machen? Ja, eigentlich wäre es gut für mich. Eigentlich würde es mir richtig gut tun. Aber irgendwie habe ich ein schlechtes Gewissen. Klappt das da mit dem Stillen oder so? Und dann macht man es aber einfach mal und dann klappt's. Und man merkt einfach, wie gut einem das tut. Und das versuche ich auch meinen Familien immer so ein bisschen näher zu bringen.
Und was dann natürlich auch alle Hebammen sagen, und das wirst du wahrscheinlich auch an deine Eltern weitergeben, schlafen, wenn das Baby schläft. Also das ist ja wirklich so, und am Anfang, du hattest es vorhin gerade gesagt oder ziemlich am Anfang vom Podcast, die Babys schlafen am Anfang sehr, sehr viel. Und da sollte man vielleicht einfach die Zeit nutzen und sich da zulegen. Und lass das Geschirr stehen, lass die Wäsche stehen. Das kann auch noch irgendwann später abgenommen werden. Es ist jetzt nicht an der Zeit, sich um banale Sachen zu kümmern, sondern jetzt bist du erstmal dran, liebe Mama, und suchst dir vielleicht ein kleines Eckchen, wo du dich hinlegen kannst oder legst dich mit deinem Baby zusammen hin. Ich finde es auch mal ganz schön. Ich mache das selber jeden Mittag, wenn mein Kleiner Mittag gegessen hat, dann kommt er in eine Babytrage, dann schläft er dort ein und dann lege ich mich mit ihm zusammen hin. Und wenn ich merke, er ist in der Tiefschlafphase, dann rolle ich ihn quasi von mir runter und dann habe ich auch noch mal eine Stunde Zeit, um zu schlafen. Meistens ist es natürlich so, dann daddelt man vielleicht noch irgendwas auf dem Handy rum. Da muss man sich manchmal disziplinieren und sagen, ich lege es jetzt weg, jetzt ist meine Zeit, jetzt möchte ich schlafen, ich möchte jetzt keine weiteren Informationen haben, jetzt ist hier aus, jetzt bin ich im Off. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass wir das einfach machen, um wieder Kraft zu tanken. Und du hast es vorhin auch gesagt, es ist gar nicht so wichtig, unbedingt zu schlafen, sondern wenn der Körper liegt, dann ruht er ja auch.
Ja.
Und sammelt dann auch schon wieder ein bisschen Kraft und kann danach einfach energievoller weitermachen. Und ich fand deine Assoziation ganz schön. Es ist wie 3 Tage Festival. Da habe ich gedacht, ja, es ist wie 3 Tage Festival, nur ohne Musik und Tanzen.
Ja.
Und das halt permanent. Aber es ist auch einfach schön, weil wir gehen ja auch gerne auf Festivals. Also es ist einfach eine schöne Zeit. Und das wollte ich auch nochmal am Ende des Podcasts sagen, weil wir im Vorfeld auch drüber gesprochen haben. Ein Baby ist herausfordernd, ja, aber ein Baby ist auch eine Bereicherung.
Ja, gibt ganz viel zurück.
Es gibt so viel zurück und es ist so schön, diese kleinen Wesen zu sehen, beim Aufwachsen mitzubeobachten, sie zu begleiten, mit ihnen die Liebe zu teilen und auch ganz, ganz, ganz viel zurückzubekommen. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir das an dieser Stelle nochmal sagen. Die Kinder werden einfach groß und ich sage immer, es ist ein Wimpernschlag, dann sind sie 18, weil diese Zeit einfach so schnell vorbeigeht. Und ja, man steckt vielleicht jetzt gerade so in dieser Babyblase, aber auch diese Babyblase, die geht so schnell vorbei. Ich meine, ich habe es vorhin gesagt, mein Kleiner wird jetzt 1.
Ja, jetzt schon, ja.
Krass. Es ist also wirklich mit den Fingern geschnipst und schon ist er 1 geworden. Und ich frage mich immer, wo ist diese Zeit geblieben? Und es wird alles, ich will nicht sagen besser, aber es wird alles anders. Die Kinder werden größer. Es kommen neue Herausforderungen. Ja, es geht dann weiter. Und aber zwischen diesen ganzen Herausforderungen, die wir so haben, liegen auch immer ganz viele tolle Momente, schöne Momente, die wir mit den Kindern teilen können und die wir einfach auch genießen sollten. Und ich glaube, es sind nicht längst alle Herausforderungen, die wir heute besprochen haben. Und wenn ihr jetzt sagt, hey, für mich gibt oder gab es hier noch ganz andere Herausforderungen, dann schreibt mir doch auch gerne eine E-Mail an podcast@babelli.de und dann können wir das auch gerne nochmal in einem weiteren Podcast besprechen.
Ja, das klingt gut.
Dann würde ich sagen, verbleiben wir erstmal so. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und wir hören uns einfach beim nächsten Mal.
Ja, ich freue mich drauf. Alles Liebe euch da draußen.
Ja, alles Liebe an euch Eltern. Bis bald. Tschüssi.
Tschüss.
Das war der heutige Podcast zum Thema die 5 größten Herausforderungen im ersten Babyjahr. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ihr alle diese Situation, die so sehr anspruchsvoll sind, sehr gut meistern werdet. Und was mir in diesen Situationen auch immer geholfen hat, ist, dass ich mich mit anderen Müttern oder auch Vätern darüber ausgetauscht habe, was bei mir gerade los ist und was mich gerade so herausfordert. Denn ich wusste in diesem Moment immer, ich bin nicht alleine und anderen Eltern geht es auch so. Und wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn bei Apple Podcasts, Spotify oder wo immer ihr unseren Podcast hört, um keine neue Folge mehr zu verpassen.